Konflikte sind das Salz in der Suppe des Lebens. Das wusste schon Hermann Hesse. Dennoch werden Konflikte immer noch als was sehr Negatives angesehen. Wenn man sie aber als Chance begreift, um dadurch ins Wachstum zu kommen, sind Konflikte wertvolle Innovationstreiber. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awareness for New Leadership. Sie können sich nach dieser Einleitung schon denken, was heute das Thema sein wird. Konflikte erfolgreich lösen. Hierzu spreche ich heute mit einem absoluten Experten auf diesem Gebiet, Herrn Stefan Schütz. Er ist Coach und Berater und seine Mission ist, Menschen zu helfen, Klarheit zu erlangen. Er wird uns heute erklären, was Konflikte sind, was Konfliktmanagement beinhaltet, was man unter Gefühlsautonomie versteht und noch so viel mehr. Bleiben Sie bis zum Schluss und verpassen Sie nichts. Es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß, viele Impulse und Inspirationen bei dieser Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Führung 5.0 Awareness for New Leadership. Mein Name ist Dieter Kleppel. Eine der Hauptaufgaben von Führungskräften ist es, Konflikte zu managen. Wie man dies erfolgreich macht, bespreche ich heute mit Herrn Stefan Schütz, einem absoluten Spezialisten. Er ist systemischer Coach, Business Coach, Musiker, Unternehmer, Autor und Experte für neue Gedanken. Herzlich willkommen, Herr Schütz.
Sehr gerne. Ich freue mich, Herr Kleppel, dass ich heute hier sein darf und dass Sie mich angefragt haben für das Interview.
Sehr, sehr gerne. Herr Schütz, wollen Sie sich unserem Publikum am Anfang kurz vorstellen?
Ja, mache ich gerne. Sie haben ja schon das Wichtigste gesagt. Also früher hätte man zu mir gesagt, es ist ein bunter Hund. Die Beratung mache ich tatsächlich schon wirklich lange, weil ich habe in allen meinen Funktionen, sei es als Dozent in der Hochschule oder als Unternehmer, habe ich immer Menschen geholfen, Probleme zu lösen. Und irgendwann habe ich gedacht, komm, das macht dir am meisten Spaß. Das machst du im Beruf und mittlerweile habe ich das Gefühl, ich kenne das ganze Schwabenland. Auf meiner Webseite kann man sehen, mit wem ich alles schon zusammengearbeitet habe. Macht mir immer noch nach wie vor viel Spaß.
Ja, ist ein sehr erfüllender Beruf und ich sage immer, ein Beruf, der auch gleichzeitig Berufung ist, das ist wirklich Gold wert. Und Sie haben es gesagt, gerade Menschen zu helfen, in ihr besseres Selbst zu kommen, ist ja natürlich auch eine ganz, ganz tolle Sache. Das verstehe ich. Und ja, Herr Schütz, Konfliktmanagement, ja, ein viel gebrauchter Begriff zurzeit, wenn es auch um Thema Teams geht, wenn es um Thema Konflikte lösen geht, wo ich kein großer Freund von bin, von dem Begriff lösen. Ja. Was ist denn im Business-Kontext eigentlich genau darunter zu verstehen unter dem Begriff Konflikt? Und was versteht man eigentlich im Business-Umfeld unter dem Thema Konfliktmanagement?
Jetzt muss ich gerade schon, ist bei mir die Maschine angegangen, weil Sie gesagt haben, Sie können mit dem Thema Konflikt lösen nichts anfangen. Ja. Also, ich versuche mal Erhellung reinzubringen. Wenn mich jemand fragt, Stefan, was ist denn dein Beruf? Dann sage ich, ich helfe Menschen, Klarheit zu erlangen. Mhm. Auf der einen Seite ist es, was passiert jetzt hier? Also eine Klarheit für die Situation und auf der anderen Seite brauche ich ja die Gestaltungskraft. Heißt also, wie kriege ich das hin, was ich bekomme? Und das ist unglaublich wichtig, dass man versteht, es klingt jetzt sehr technisch, dass man Prozesse versteht. Und dann bringe ich gleich mal Erhellung, das Thema Konflikt. Wir sprechen eigentlich nur dann von Konflikt, wenn zur Differenz in der Sache auch noch eine negative Emotionalität dazu. Mhm. Herr Kleppel, wenn wir beide jetzt beispielsweise ein neues Marketingkonzept aufsetzen wollen für Ihren Kanal, mhm, und wir würden zusammen arbeiten und wir kommen aber nicht mit den Ideen überein und wir gehen abends zusammen gemütlich zum Italiener und wird jemand kommen und sagt, seid ihr fertig? Nehmen wir sie nicht fertig. Ja, habt ihr einen Konflikt? Nö. Also zum Konflikt gehört immer dazu, dass wir die Vibration, die negative emotionale Vibration, die gehört immer dazu. Und die gehört in ein professionelles Business einfach überhaupt nicht rein. Das heißt, die Differenz in der Sache tritt ja immer auf. Das weiß jeder, der in einer Partnerschaft ist. Menschen machen unglaublich viele Bewertungen. Jeden Augenblick macht man, also gefällt mir nicht. Und die kriegen wir nicht harmonisiert, die ganze Bewertung. Das geht nicht. Also entsteht logischerweise die Differenz in irgendeiner Sache. Und wenn jetzt Menschen Selbstwertthemen haben oder Projektionen laufen, was auch immer, entsteht eine negative Emotionalität und das wird dann zum Konflikt. Und dann fängt sozusagen das Elend an. Wenn man es ganz groß aufmacht, ist nachher der Kriegszustand. Das wäre die ganz größte. Und Konfliktmanagement heißt jetzt, Sie können, wir wissen ja, wir können die Differenz in der Sache kriegen wir ja gar nie weg. Also es passiert Folgendes, Führungskonzepte, ich mache ja viel mit Führungskräften bis in die höchste Ebene. Führung ist immer defizitär. Und Kommunikation, das wissen Sie auch, Sie haben mit so vielen Leuten ja jetzt schon da diesen Kanal aufgebaut. Sehr beeindruckend, was Sie da machen. Und diese Kommunikation ist ja auch immer defizitär. Also entsteht zwingend ein Konfliktzustand. Und Konfliktmanagement meint jetzt, okay, wie gehe ich als Führungskraft, als Person, als Mensch, als Partner, als Freund, wie auch immer, mit diesem Zustand um? Und wir wissen also, wir können Konflikte nicht vermeiden, das kriegen Sie nicht hin, aber wir können sie gestalten. Und jetzt passiert was ganz Irres. Je sauberer ich die Konzepte habe, wie ich meine Konflikte gestalte, desto seltener treten sie auf und in ihrer Dynamik immer weniger stark. Das heißt, sie kommen komplett in eine andere Richtung. Das eskaliert nicht, sondern es wird sozusagen immer besser. Dann kommt noch ein zweiter Effekt dazu, den halte ich eigentlich für den wichtigsten Effekt. In Konflikten entsteht ja eine unglaubliche Dynamik. Ja, da ist ja plötzlich Energie drin. Nochmal, nicht Differenz in der Sache, sondern emotionale Vibration. Und jetzt sehe ich, wie verhalten sich Menschen in der Krise. Das ist der Schlüssel. Und jetzt geht also eine irre Emotionalität los und die schießt uns nach unten. Ja, da sieht das Leben in der Krise ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und diese Energie, die müssen wir nehmen, um uns auf das nächste Level zu bringen. Und deswegen gibt es diesen Spruch, durch die Krise werden Menschen erwachsener, reifer, die Beziehungen werden immer besser, die professionelle Zusammenarbeit wird immer besser. Das heißt, die Krise ist in Wahrheit, wenn man es richtig macht, sowas wie ein Verbesserungsprozess. Und das Ganze nennt sich Konfliktmanagement.
Wie wird es aus Ihrer Sicht gemacht in den Unternehmen, gerade hier im deutschsprachigen Raum, eher gut oder eher schlecht? Was ist da Ihre Einschätzung?
Sowohl als auch.
Sowohl als auch, also gibt
Jedes
beides.
Unternehmen hat, das wissen Sie, seine eigene Unternehmenskultur. Ich komme in Unternehmen, wo ich sage, das ist picobello. Und ich komme in Unternehmen, da denke ich, au backe. Das wäre die Antwort. Wir haben die ganze Bandbreite. Das hat was damit zu tun, wie weit die Geschäftsführungen, wie weit der Inhaber, derjenige, der das Geschäft macht, von diesen Prozessen Kenntnis hat und diese Prozesse anwenden kann. In der Theorie, das wissen Sie auch, in der Theorie klingt immer alles so einfach, ja, kann man ja machen, super. Aber wenn es da richtig losgeht, ist natürlich schon eine andere Sache.
Natürlich, klar. Konflikte, das ist ja auch immer, wie Sie gesagt haben, oftmals ein sehr emotionales Thema, weil die Verletzungen halt auch da sind. Also ich hatte schon in meinem beruflichen Umfeld Abteilungen übernommen, da war ja, sage ich mal, Jahrzehnten ein gewisser Konflikt da, der so viel Scherben gebracht hat, dass es wirklich fast unmöglich war, eine Zusammenarbeit. Ja. Und da war es natürlich dann auch wirklich mal wieder auf der Sachebene und aber auch auf der emotionalen Ebene miteinander zu arbeiten. Und das war schon eine große Herausforderung auch für mich damals, das dann hinzubekommen. Ja. Und ich glaube, das ist so. Ja, es gibt wahrscheinlich nicht den Königsweg, wie man das macht, aber es sollte schon ja, mit sehr viel Kommunikation und sehr viel Empathie auch dann auch ablaufen. Oder wie ist da Ihre Einschätzung?
Also mit der Empathie, das ist gar nicht hilfreich.
Gar nicht
Also,
hilfreich, okay.
die ist tatsächlich nur insofern hilfreich, dass ich verstehe, warum der andere jetzt in diese emotionale Vibration kommt. Aber Empathie ist als Handlungsanweisung in der Professionalität, hat die tatsächlich überhaupt nichts verloren. Weil wir haben ja die Idee irgendeines To-Dos. Ja, und das können Sie einfach sehen bei diesen ganz absolut high-end-professionellen Arbeitsumständen, beispielsweise ein Pilot in der 747 mit seinem Co-Pilot. Da dürfen Emotionalitäten überhaupt gar keine Rolle spielen. Vor allem nicht, wenn das Triebwerk brennt. Ja, die haben dann sozusagen eine ganz professionelle Herangehensweise. Das sehen Sie überall dort, wo es sozusagen um Menschenleben und Tod geht. Triage-Situation, große Unfallorte oder sowas. Da kann man das genau sehen. Das ist ja genau die Professionalität, setzt ja eine Etage drüber an und sagt, wenn wir das jetzt professionell machen, ist es für alle besser. Auch wenn das jetzt für einen Einzelnen, wenn ich nur diesen Einzelnen hätte, ich mich da anders verhalten könnte. Und das ist eine Aufgabe, weil die Menschen müssen ja dann Tools bekommen, um mit der eigenen Emotionalität klarzukommen. Und das nennt man dann tatsächlich professionelle Routine, weil professionelle Routine ist nichts anderes, wie ich bin emotional unbeteiligt oder unbeteiligter. Ja, der Unfallarzt, der zum x-ten Mal zu einem wirklich schlimmen Unfall kommt, kann ganz professionell seine Arbeit tun. Und der Zivildienst, es gibt halt mal ein freiwilliges Jahr, Helfer, der kommt hin und ist handlungsunfähig, weil das, was er sieht, ihn emotional so berührt, dass er handlungsunfähig wird. Das ist ja die große Kunst. Also Menschen machen ja Karriere, in dem immer mehr Verantwortung dazukommt. Und wenn ich Menschen in der Beratung habe, in höchster Verantwortung, dann heißt es ja, ganz viele Menschen haben unter meiner Entscheidung die Konsequenzen zu tragen.
Ja.
Und da wird es ganz, ganz schwierig, weil wir müssen ja sozusagen die beste Lösung finden. Und die beste Lösung ist nicht immer die, die für einzelne Personen, die nach empathischen Gesichtspunkten die beste wäre. Und das bringt natürlich wiederum ganz große, Achtung, Konflikte der Protagonisten in sich selbst. Das sind ja oft ganz viele, ja, was ist denn jetzt wichtig, mein Unternehmen oder der Herr Meier, der schon seit 25 Jahren bei mir im Betrieb ist. Und dann, das ist auch, ich finde auch, da werden oft diese ganzen Themen werden viel zu leicht behandelt. Und wir leben auch zurzeit in einer Gesellschaft, wo unsere Hauptverantwortlichen da, ich sage jetzt mal, nicht mit der notwendigen Professionalität oder Seriosität rangehen, weil solche Themen löst man nicht so einfach. Da müssen wir uns hinsetzen und müssen die Prozesse klarkriegen. Und wir müssen vor allen Dingen Priorisierungen machen können. Und da sind Menschen nicht immer gut darin, wirklich klare Priorisierungen zu machen.
Absolut, ja. Ich dachte ja vor zu dem Thema der Empathie, dass man halt sozusagen die Negativität, die eine Person in so einem Konflikt mitbringt, dass man die halt nochmal versucht nachzuvollziehen, damit man da auch weiß, warum er so jetzt vielleicht auch gefestigt ist. Also natürlich darf man sich nicht von diesem fesseln lassen, das war mir wichtig, ja, genau, haben Sie schön gesagt.
Ich sehe die Idee der Empathie, das ist eine ganz wichtige menschliche Eigenschaft. Aber nochmal, in der Profession das ist nur in der übergeordneten Idee. Denken Sie nochmal an diese Triage. Die übergeordnete Idee heißt, wir wollen so vielen Menschen helfen wie möglich. Ja, und dann kommt die immer zu zweit, Vier-Augen-Prinzip, müssen da zu den Verletzten gehen, Fahrprinzip, werden sie gecodet. Und jetzt wir nehmen an, einer stirbt da gerade. Und er sagt, bitte bleib bei mir, bitte bleib bei mir. Dann, was sagt der Unfallarzt? Es geht nicht, weil er würde ja da nicht so viel helfen können. Das heißt, die Empathie findet nicht auf der Ebene des Individuums, sondern auf der Ebene sozusagen der Gruppe statt. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Und da scheitern auch viele Menschen dran. Ist ja auch nachvollziehbar, weil sie brauchen natürlich unglaubliche psychische Stabilität, um solche Schwierigkeiten noch ohne negative Vibration zu meistern. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind, was weiß ich, General, müssen Befehl geben über Leben und Tod von Menschen. Wer macht das leicht? Oder leichtfertig? Das ist natürlich immer ganz unglaublich auch innen drin belastend. Und da gibt es dann auch, das gehört alles zum Konfliktmanagement dazu, da gibt es auch Tools, das kann man lernen tatsächlich, dass man sozusagen eine Gefühlsautonomie, heißt das Stichwort. Nicht Gefühlsarmut, So viel gute Gefühle rein, wie es irgendwie geht, aber die schlechten, die gehören da nicht hin. Und das mache ich viel mit Führungskräften, dass die Gefühlsautonomie lernen. Ja, das wäre alles jetzt, was unter diesem Begriff Konfliktmanagement, was man da zusammenfasst.
Herr Schütz, Sie kommen ja sehr stark aus dem systemischen Coaching. Könnten Sie uns da einen kurzen Einblick geben in diese Methode und wie unterstützt diese Methodik bei der Konfliktbewältigung?
Also meine Dienstleistung heißt Coaching und Beratung. Das ist mir wichtig, weil ich erkläre Ihnen auch den Unterschied, weil das ist in der ganzen Szene ist das nicht so richtig klar. Die Coaching-Idee geht davon aus, dass der Klient, derjenige, der mit dem Thema kommt, im Coaching heißt das nicht Problem, sondern Herausforderung. Der Klient, der Coachee, trägt die Lösung in sich und der Coach hilft ihm, dass er seine Gedanken, seine eigenen Ideen so entwickelt, dass er eine Lösung findet. Das ist die Idee des Coaching. Das systemische Coaching ist ganz einfach, sagt, okay, wir können das ja nicht einzeln betrachten, sondern die Person ist immer in einem System. Und ich mache ein ganz einfaches Beispiel, das hatte ich erst letzte Woche, hat mich eine Mutter angerufen, ganz verzweifelt, die Frau, weil der 9-Jährige, dem geht es so schlecht. Ob ich den nicht mal angucken könnte, dann sage ich, nee, ich muss die Familie angucken. Der kleine Junge mit 9 lebt ja sozusagen in einem System. Und ich sage jetzt einfach mal so, wenn die Eltern die ganze Zeit jeden Tag Krieg spielen, dann wird das Kind sich komisch verhalten. Dann können wir nicht das Kind, müssen wir ja nicht das Kind therapieren, sondern müssen sozusagen die ganze, das ist ein systemischer Ansatz. Wie so ein Mobile, können Sie sich vorstellen, wie auf so einem Kinderbettle. Wenn eins wackelt, wackeln alle. Ja. Und das ist eine ganz tolle Idee, die ich auch oft habe in meinen Beratungen. Das sage ich auch noch gleich was dazu. Wenn Menschen kommen, beispielsweise mit dem Beziehungsthema, wir können die Beziehung wieder auf eine gute Spur bringen, wenn nur einer kommt, wegen diesem systemischen Ansatz. Weil wenn das Mobile, wenn einer wackelt, wackeln alle. Das können die gar nicht verhindern. Und der Beratungsanteil heißt jetzt, ich bringe selber Ideen, ich als Stefan Schütz bringe Ideen in das System. Das ist jetzt der Unterschied zu reinem Coaching. Und das wird aber auch ganz klar abgegrenzt. Also da kommt jemand, hat irgendein Thema und dann sage ich, möchten Sie, dass ich Erhellung reinbringe oder wollen wir es erarbeiten? Dann kommt natürlich immer, oh Herr Schütz, sagen Sie es doch einfach. Und dann können wir uns auch viel Zeit sparen, weil wenn beispielsweise, ich mache mal ein Beispiel, Vertrauen. Wenn ich mit jemand Vertrauen erarbeite, das Thema Vertrauen, dauert plus minus 45 Minuten. Dann ist das Thema klar. Es geht aber auch anders. Dann sagt er, kannst du es mir erklären? Dann sage ich, okay, ich erkläre es mal. Und dann sind wir halt schon in 20 Minuten fertig. Und das ist der Unterschied zwischen reinem Coaching und Beratung. Und weil ich Expertise in den Unternehmensprozessen habe, genießen das natürlich Geschäftsführer oder Führungskräfte, sagen, ja, Stefan, was würdest du jetzt hier tun? Ja, und wenn der Coach würde dann sagen, was denkst du, was ich tue? Und der Berater sagt, also ich würde. Und diese beiden, das ist mir wichtig, weil meine Dienstleistung ist ganz oft richtig, ich helfe Führungskräften, Tools zu entwickeln und da kommen viele Ideen von mir, dass ich sage, hast du das schon mal? Oh, das habe ich ja noch gar nicht überlegt. Ja, überleg doch mal an der Stelle. Oh ja. Also ich bringe da viel, sage ich mal, Expertise mit rein. Und in der reinen Coaching-Lehre gibt es das eigentlich nicht. Das wäre der Unterschied. Und der systemische Ansatz ist der, schau doch mal auch die Ränder drumherum an, was ist denn da? Es hat ja immer Rebound, also Rebound-Effekte. Also ein Rebound-Effekt ist ein Effekt, der passiert, den ich erstmal gar nicht auf der Uhr habe. Und der tritt aber ein, wenn ich jetzt so oder sowas mache. Oh ja, stimmt, der tritt es ja ein, das ist ein Negativeffekt. Also ich mache ein Beispiel, wenn Sie zu viel Transparenz in ein System bringen, gehen Vertrauensprozesse verloren. Wir brauchen immer dann viel Transparenz, wenn wir keine Vertrauensprozesse wollen. Wenn wir aber Vertrauensprozesse wollen und ich tue zu viel Transparenz rein, ist die Kehrtwendung, das Vertrauen fährt nach unten. Also das muss man sich gut überlegen, wie man damit arbeitet. Das wären solche Rebound-Effekte. Das ist die meisten Menschen, ist das gar nicht richtig klar. Und da gibt es ganz irre Geschichten. Und wenn man das versteht, Klarheit, situative Klarheit, dann kann man sauberer agieren und kriegt eher das hin, was man will. Ich halte es nochmal fest, die Menschen haben immer ein Ziel. Immer. Jeder kommt ja mit irgendeinem Thema Ein Unternehmen hat ein Ziel, Sie haben ein Ziel, jeder hat ein Ziel und da helfe ich, dass das Ziel erreicht werden kann. Das ist der systemische Ansatz. Also wir betrachten nie eine Sache nur monokausal, gar nie. Nie. Immer multikausal.
Okay, das bedeutet ja auch, wenn Sie dazugezogen werden, dass Sie das auch aus verschiedenen Blickwinkeln dann betrachten und sich auch die Informationen aus verschiedenen Quellen dann auch holen, wenn es gerade um das Thema Konflikte geht, damit Sie sozusagen sagen können, okay, aus deren Sicht raus ist das berechtigt, aus deren Sicht ist das berechtigt und dass man da auch zuerst mal einen Ansatz findet, wo man vielleicht auch einen gemeinsamen Nenner hat als Startzeitpunkt oder als Startpunkt, um dann dort auch eine Lösung zu erarbeiten. So sehe ich das richtig?
Perfekt. Ich gebe Ihnen ein ganz kleines Tool, was man anwenden kann. Das ist das sogenannte Ein-Text-Verfahren.
Okay.
Machen wir mal ein Beispiel. Ich erfinde es jetzt. Das ist wirklich rein fiktiv. Ein Paar plant ein neues Haus, die wollen ein Haus bauen und jetzt zoffen die sich, wie die Hausaufteilung sein soll. Ja, und dann geht es richtig ab. Ja. Und dann kann man das Ein-Text-Verfahren machen. Ein-Text-Verfahren ist, habe ich tolle Erfahrungen mit, heißt, man fängt an und das nennt sich abnehmende Abstraktion. Also man fängt an zu sagen, okay, ja, wir wollen beide ein Haus, ja, ein Haus wollen wir bauen. Und das wird alles in einem Dokument notiert und dann geht man praktisch von außen so ganz langsam ins Innere. Und dann kommen sie plötzlich, kann sein, der Konflikt löst sich ganz auf, weil man sich sozusagen immer für jeden Schritt, der in diesen einen Text kommt,
Committed.
committet. Das ist eine ganz simple Methode, kann man für, sage ich mal, einfache Konflikte kann man das wunderbar anwenden. Und in der Regel löst sich der Konflikt, tatsächlich ist aber dieses Wort, der löst sich dann auf, weil plötzlich ist ein Verständnis da für den anderen und jetzt kommt ja Wunder, die emotional des anderen geht runter und meine Emotion geht dann auch runter. Jetzt verstehe ich den, ja, ist ja logisch, dass der. Ja, ich erzähle Ihnen noch was aus meinem Leben. Das ist ganz, ganz irre, sowas. Ich habe gestern bei mir in meinem eigenen Unternehmen kam ein Mitarbeiter, du, ich muss mit dir sprechen. Und er hat einen riesen Fass aufgemacht. Ich sage, was ist los? Na, das will ich dann mit dir machen. Dann sage ich, komm, ja, sag mir schon, worum es geht. Ja, weiß, ich will aufhören. Dann sage ich, ja, alles cool. Das ist für mich jetzt sozusagen zum Nachteil, dass der Mensch aufhört. Aber er hat für sich ja seine Sichtweise und ich kenne ihn gut. Das heißt, ich habe überhaupt gar kein Problem, dass er für sich die Entscheidung macht. Ich sehe meine berufliche Zukunft woanders. Das ist ja für mich vielleicht jetzt zum Nachteil, aber für ihn zum Vorteil. Das heißt, es gibt überhaupt gar keinen Konflikt her. Warum? Weil ich ja den anderen jetzt, manche würden jetzt sagen, das ist Empathie. Für mich ist das einfach die Klarheit. Ich verstehe, warum er diese Entscheidung macht. Und ich kann das nachvollziehen. Ich würde wahrscheinlich an seiner Situation genau dasselbe tun. Ja, und dadurch kommen wir ja überhaupt erst gar nicht ins Negative. Und da kann ich helfen, weil glauben Sie es mir, im Konfliktfall ist der andere immer nur der Gegner, wenn das richtig, das wissen Sie. Oh, der und der geht gar nicht. Mit dem kann ich, weiß ich, wie oft höre ich sowas, mit dem kann ich gar nicht reden. Ja, gut. Also, wenn ihr gar nicht reden könnt, dann könnt ihr es lassen. Dann könnt ihr es lassen. Weil, also, nur mit Räucherstäbchen geht es nicht.
Ja, das setzt ja schon voraus, dass auch ein Wille da ist, um überhaupt in Kontakt zu treten und das Problem aus der Welt zu schaffen. Ja. Und das hatte ich in der Vergangenheit auch schon erlebt, dass es wirklich teilweise extrem Aufwand dargestellt hat, überhaupt die an einen Tisch zu bringen. Und dann aber, wie Sie gesagt haben, wenn da auch, sage ich jetzt mal, die richtige Umgebung da war und auch die, ich sage jetzt mal, die Emotionen wieder ein bisschen runtergefahren worden sind von beiden Seiten, dann war es dann doch oft möglich, dann dort auch einen Kompromiss zu finden, zumindest, oder auch eine ganz neue Richtung einzuschlagen, wo dann beide gehen konnten. Was natürlich bei alteingefahrenen Themen, wo man sich schon sehr viel Verletzungen gegenseitig durchgeführt hat, dann äußerst schwierig manchmal wird, ja. Aber auch da ist ja immer der Appell da, dass man ein gemeinsames Problem zu lösen hat, ja. Und wenn man das oft genug wiederholt, ich glaube, das ist dann auch für die dann mal so eine Überlegung werden, sagen, ja, ich kann nicht auf meinem Standpunkt verharren, Das führt ja eigentlich genau zu dem Konflikt, den wir jetzt haben. Und da muss es dann einen geben, der dann auch sagt, nee, und jetzt lasst uns doch mal gemeinsam überlegen, wie könnte denn das ausschauen, dass wir da gemeinsam aus diesem Konflikt lernen und dort einen gemeinsamen guten Weg gehen können. Ne?
Sie haben jetzt noch ein Stichwort gesagt, nämlich den Kompromiss. Und wir Profis, wir sprechen nie von Kompromissen, sondern von einem Interessensausgleich.
Okay.
Der Kompromiss ist immer auf Positionsebene und nicht auf Interessensebene. Soll ich kurz den Unterschied klar machen?
Machen Sie es ja.
Aus der Literatur, zwei Töchter kommen in die Küche und jede Tochter sagt zur Mutter, die in der Küche sich befindet, Mama, Mama, ich möchte gern eine Orange. Die Mutter schaut in den Obstkorb, hat eine Orange. Und wenn ich das jetzt im Führungskräfteseminar benenne, die Frage, dann, ja, wie würden Sie es lösen? Dann kommt immer, ja, die Mutter nimmt, macht es in der Hälfte und jeder kriegt die halbe. Das ist ein Kompromiss. Das ist tatsächlich immer ein fauler Kompromiss, weil das ist die Position. Die Position heißt der Kinder, ich möchte eine Orange. Und die kluge Mutter wird was ganz anderes machen. Die wird nämlich verstehen, ah, das ist die Position. Ich muss aber an das Interesse kommen. Das heißt, die kluge Mutter geht ganz anders vor. Die sagt, für was wollt ihr die Orange? Dann sagt die eine Tochter, ich möchte gern Saft machen und die andere sagt, ich möchte die Schale für den Kuchen. Dann löst sich die Differenz komplett auf. Im Seminar sitzt jetzt einer dran und sagt, ja, Schütz, das sagst du nur bei dem Beispiel. Was ist denn, wenn beide Saft machen wollen? Dann gibt es ich kann das ja nur andeuten, fürs Konfliktmanagement haben wir noch ein weiteres Tool, das heißt Kuchen vergrößern. Dann könnte die Mutter sagen, was wollt ihr? Ihr wollt beide Saft? Ah, ich habe hier noch eine Flasche Coca-Cola. Jetzt habt ihr den ganzen Nachmittag Coca-Cola Orange. Das heißt, wir gucken, dass wir nicht auf Positionsebene lösen, da kommt der Konflikt raus. Ah, der Kompromiss, pardon. Da kommt der Kompromiss raus, sondern wir lösen auf Interessensebene. Und jetzt sind wir in einem ganz anderen Universum. Weil
Das
jetzt kann
stimmt ja.
ich hergehen und sagen, ich tue erstmal mein Interesse, also wenn ich Konfliktteilnehmer bin, und das mache ich mit meinen Klienten. Die haben irgendeine Position und dann erarbeiten wir erstmal das Interesse. Und Herr Klebe, das sieht immer komplett anders aus wie die Position. Und dann wird es spannend, ist konfrontativ oder kooperativ die Verhandlung, der Konflikt, was auch immer. In der Partnerschaft, in der Geschäftspartnerschaft sollte es kooperativ sein. Das heißt, ich komme auch an das Interesse des anderen und einen Interessensausgleich machen. Und der sieht oft so viel anders aus und da braucht man natürlich unglaublich viel Kreativität. Und das wollte ich auch noch erklären, das ist auch für die Zuschauer sicher interessant. In dem Augenblick, wenn Menschen eine negative Emotionalität spüren, also wenn die negativen Emotionen hochgehen, Wut, Zorn, Ärger, Laune, irgend sowas, hört die Denkfähigkeit auf. Das ist ein evolutionäres, biologisches Prinzip. Das ist gemacht für Gefahren, Leib und Leben, also ganz schnelle Entscheidung, Angriff oder Flucht. Dritte Variante ist das Todstellen. Das hat als Überlebensprinzip für Menschen nicht funktioniert, bleibt aber als Depression uns erhalten. Das ist die Unfähigkeit, was zu tun. Aber eigentlich ganz, und diese Entscheidung muss ganz schnell getroffen werden. Deswegen neigen Menschen, sobald sie eine negative Emotion kriegen, ist sozusagen die Denkfähigkeit, ich kann es nur ganz grob jetzt anreißen, die Denkfähigkeit beeinträchtigt. Und das verunmöglicht die kreative Lösungsfindung im Interessensausgleich, auf der Interessensausgleichsebene. Und deswegen ist die allererste Bürgerpflicht, wenn ich zum Konflikt komme, tatsächlich, wie Sie es gesagt haben, von Emotionen runter. Gibt es tolle Tools, dann entspannen die sich alle. So, und jetzt können wir es schaffen. Oh ja, jetzt fängt mein Denken wieder an. Das ist das Allerwichtigste, dass die Emotionen runterkommen. Und das wissen Sie, manchmal ist es halt, kommt da irgendwas um die Ecke und die Leute, die fliegen halt aus der Schuhe. Und dann müssen wir gucken,
Absolut.
dass man das wieder, weil das ist einer vom Jobverlust betroffen, die Firma steht kurz vor der Insolvenz oder weiß der Kuckuck was. Die Gefahren und die Herausforderungen der Moderne sind vielfältig.
So, Herr Schütz, aus Ihrer Sicht, welche Handwerkszeuge sollte eigentlich eine Führungskraft so bei sich führen, wenn es gerade um das Thema Konfliktmanagement geht?
Also die allerwichtigste, das ist jetzt mal eine spannende Frage. Die
Ja.
allerwichtigste Eigenschaft einer Führungskraft ist die Fähigkeit der Selbstreflexion. Das ist die allerwichtigste. Wenn das nicht kann, wird es schwierig. Das ist die erste. Ich verstehe, den Prozess und ich verstehe, dass ich Teil des Prozesses bin. Das ist der erste. Das zweite, ganz wichtig, ich nutze das Mitdenken der anderen. Das kennen Sie vielleicht aus dem Vordenksystem von Aircraft.
Ja.
Ich nutze die Denkfähigkeit der anderen. Das macht eine gute Führungskraft aus. Entscheiden tue ich, aber ich nutze die Denkfähigkeit, die Kreativität, die Expertise meiner Mitarbeiter, der Menschen, die mit in diesem System jetzt hier agieren. Die Leute, die das machen, diese Menschen, die sind absolut im Vorteil. Und das ist deswegen auch wichtig, weil wir haben ja Zeitgeistphänomene und der Zeitgeist verhindert eine diktatorische Führung. Da ist sofort der Betriebsrat am Start. Das können Sie halt nicht mehr, das können Sie halt nicht mehr machen. Und es ist auch tatsächlich nicht klug, weil das ist ja die Idee der Moderne durch die Aufklärung. Immanuel Kant, das wissen Sie alles, nutze deinen Verstand. Das machen gute Führungskräfte, können das. Die holen sich also die Information so viel, wie es geht. Und dann werden sie ihre Entscheidung treffen. Also das wäre die wichtigste, um den systemischen Gedanken. Und dann kann schon sein, dass dann dass von einer Ecke was kommt und dann, also ich werde ja auch oft geholt, damit ich solche Gedanken mit einbringe. Und dann kann schon so ein Spruch kommen, boah, sowas habe ich ja, da habe ich ja noch nicht dran gedacht. Oh gut, dass ich das jetzt sozusagen auch noch berücksichtigen kann. Weil wir ja auch viel, Kommunikation läuft ja immer mehrdimensional. Da müssen wir ja viele Ebenen, müssen wir da im Griff haben. Und je schwieriger die Herausforderung ist, je größer die Verantwortung, desto wichtiger ist, dass wir Menschen haben, die das können.
Absolut. Super schön.
Ja.
Herr Schütz, ich gucke gerade mal ein bisschen auf die Uhr. Wir haben noch ein bisschen Zeit und deshalb will ich Sie eigentlich nicht entlassen aus diesem Podcast, ohne dass Sie nochmal für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen eigentlich Ihre drei wichtigsten Tipps rund um das Thema Konfliktmanagement uns sagen. Das würde mich nochmal interessieren, so kurz knackig.
Okay. Das, was für die Führungskraft gilt, gilt für den Einzelnen auch. Die Selbstreflexion. Eine ganz banale. Was, da können Sie, gibt's, im Coaching gibt es eine witzige Frage. Ja, oh, das ist ganz schlimm, aber dann fragt man, was kannst du tun, um den Konflikt zu verschärfen? Ja, genau andersrum mal fragen und plötzlich merken die, oh Mist, das mache ich ja alles schon. Also, ja, das ist ja nur der Blickwinkel. Wir helfen ja Menschen, nur den Blickwinkel zu ändern. Das ist so wichtig, weil ich bin ja von außen, das ist ja mein Vorteil. Ich habe ja emotional sozusagen nichts hier. Ich bin ja entspannt, sozusagen egal, wie es ausgeht. So. Also die erste Fähigkeit ist die Selbst. Die zweite ist die Fähigkeit, mit den eigenen Emotionen klarzukommen. Das ist neben der Reflexionsfähigkeit, die zweite wichtige, kann man erlernen. Das können Sie, das lernt man nicht wie Mathe, sondern das kann man entwickeln auf die Zeit. Es gibt ganz tolle Tools, mache ich unglaublich viel mit meinen Klienten, dass die das erlernen. Gefühlsautonomie. Und das dritte ist die Kommunikationsfähigkeit. Das ist ein ganz großes Gebiet. Kommunikation ist im normalen Führungskräftekontext, wenn ich es ganz ausführlich mache, reden wir über 2 oder 3 Termine, a 3 Stunden. Damit das Thema Kommunikation wirklich ganz klar ist. Weil das ist ja das, wie wir nachher interagieren. Kommunikation ist die Gesamtheit der Interaktion zwischen Lebewesen. / in der Moderne auch noch zwischen Maschinen. Das ist Kommunikation. Das ist ein ganz Riesengebiet. Und die drei, das wären die drei Tipps, die ich geben könnte. Also Sie merken, entwickeln, lernen, reif werden, erwachsen werden, nochmal lernen. Ich war mit einem Deutschlandchef einer amerikanischen Luft- und Raumfahrtfirma war ich unterwegs und er hat dann zu einem Mitarbeiter von uns gesagt, we are all students. Und der Mann ist auch Ende 50. Und da habe ich gedacht, in einem Wort ausgedrückt, was ist die wichtigste Eigenschaft? We are all students. Das drückt es aus.
Wunderschön. Ist auch ein super Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Herr Schütz, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre tollen Ausführungen und die tiefen Einblicke in das Thema Konfliktmanagement. Ich konnte heute für mich auch wieder einiges noch mitnehmen und dafür meinen herzlichen Dank in Schwabeländle. Und ich wünsche Ihnen für die Zukunft alles Gute. Dankeschön.
Ich bedanke mich auch, Herr Kleppel, und freue mich, wenn ich ein paar gute Gedanken und kreative Ideen habe.
Das haben Sie.
mitgegeben werden. Dankeschön.
Wiedersehen. Tschüss.
Ciao.
Den professionellen Umgang mit Konflikten hat uns Herr Schütz ausführlich dargelegt. Ich möchte mich ganz herzlich bei Herrn Schütz für die vielen Ausführungen, Beispiele und Impulse zu dieser wichtigen Thematik bedanken. Wenn Sie mehr über Herrn Schütz und seine Tätigkeiten erfahren möchten oder auch direkt mit ihm in Kontakt treten möchten, so habe ich seine Homepage in den Shownotes verlinkt. Wenn Ihnen diese Podcast-Folge gefallen hat, so bitte gerne teilen, liken und einen Kommentar dalassen. Falls Sie noch weitere Folgen anhören bzw. anschauen möchten, so empfehle ich Ihnen, sich auf meinem Kanal umzusehen und am besten den Kanal zu abonnieren. So verpassen Sie zukünftig keine Folge mehr. Seien Sie auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es wieder heißt Keep on going for the awakeness for new leadership. Ihr Dieter Kleppel.